Chopin, Plateauschuhe, 16. Jahrhundert. Gelesen von Sunyi Melles. Wer im 16. Jahrhundert nach Venedig reiste und zum ersten Mal über die Piazza San Marco schlenderte, der wird sich gewundert haben, was eigentlich mit den Frauen der Venezianischen Republik los war. Sie müssen riesengroß gewesen sein und etwas unsicher auf ihren Füßen. Sie taumelten, meist am Arm eines Mannes oder einer Bediensteten, über den Platz wie besoffene Giraffen, schlurften teils ohrenbetäubend laut und wenig elegant über das Kopfsteinpflaster und fühlten sich dabei offenbar sehr schön. Die Edelmänner führen ihre Frauen in Chopin spazieren, schrieb der Schriftsteller John Evelyn 1666 in sein Tagebuch und vermutete, dieser extrem hohe Schuh hätte einen ähnlichen Effekt wie die Mode der Lotusfüße in China, die Frauen in ihrer Bewegung stark einzuschränken und ans Haus zu binden. Schließlich seien sie halb Fleisch, halb Holz, scherzte er. Tatsächlich waren Alexander McQueens Versionen dieses Schuhs, Sie erinnern sich, in den 90ern bei Givenchy, später für Lady Gaga, ein gemütlicher Pantoffel, wenn man sie mit den damaligen bis zu 50 Zentimeter hohen Stelzen vergleicht. Es war kurzzeitig versucht worden, die Höhe des Absatzes per Dekret zu reduzieren. Doch offenbar hielt sich keine Frau daran. Im Gegensatz zum Lotusfuß wird die Idee in Venedig nicht gewesen sein, die Frauen zu Hause einzusperren. Ganz im Gegenteil. Die Chopin, eine der ersten Versionen des Stöckel oder genauer gesagt des Plateauschuhs, wollte nicht verstecken, sondern zeigen. Größer zu sein als alle anderen am Platz war eine sehr effektive Art, auf sich aufmerksam zu machen, symbolisch zu demonstrieren, dass man über dem kleinen Fußvolk schwebt. Je höher, desto besser. Es war zudem ein guter Weg, seinen Reichtum darzustellen. Schließlich forderte ein höherer Schuh auch ein längeres Kleid, also mehr Stoff, also mehr Geld. Eine Weile lang wird die Chopin das Accessoire der edlen Damen gewesen sein, die ab dem 16. Jahrhundert immer mehr dazu angehalten wurden, überhaupt nicht mehr zu arbeiten und stattdessen nur noch als Präsentierfläche für den Wohlstand ihres Ehemanns zu dienen. Doch dann übernahmen schon bald auch die Kurtisanen die Schuhmode. Es ist ja bekannt, dass die Prostitution in Italien just zu jener Zeit einen Aufschwung erlebte, zu der sie in den meisten anderen Ländern Europas zurückgefahren wurde, weil man sie nicht mehr als Mittel gegen männliche Gewalt und Übergriffe ansah. Man sagt, Rom habe die Kurtisane erfunden, Venedig habe sie zu einer Kunstfigur perfektioniert. Zumindest scheint es, als sei es im 16. Jahrhundert in Venedig unmöglich gewesen, eine Cortigiana Onesta, eine ehrliche Kurtisane, von einer Edeldame zu unterscheiden. Zwar waren sie dazu angehalten, sich, so wie andere Minderheiten, zu erkennen zu geben. Zum Beispiel durften sie dem Gesetz nach keine Seide tragen. Allerdings wurde die kleine Elite der Lebedamen so berühmt und bewundert, dass sie einer touristischen Attraktion nahe kamen und man ihnen so manche Extravaganz nachsah. Als der französische König Henri III in dieser Zeit einmal die schwimmende Stadt besuchte, drückte man ihm, nachdem er bei Tintoretto, Tizian und anderen wichtigen Männern vorbeigeschaut hatte, ein aus heutiger Sicht etwas seltsames Buch in die Hand. Den Katalog der berühmtesten und beliebtesten Kurtisanen von Venedig. Eine Art sexuellen Reiseführer. Knapp 210 Frauen waren dort dargestellt. Mit Miniaturporträt und ein paar Eckdaten ersuchte sich die bis heute bekannteste aus. Veronica Franco. Ihre Interaktion muss erfolgreich gewesen sein. Nach dem Treffen versicherte der König ihr, er werde ihr helfen, ihre Gedichte zu veröffentlichen, was er auch wirklich tat, weshalb sie ihm ihr erstes Buch widmete. Franco ist ein Beispiel einer extrem gelungenen Karriere in diesem Berufsfeld, wo viele Frauen sich unter dem Ponte delle Tette, der Brücke der Titten, an jeden Passanten verkauften und unter sehr harten Bedingungen leben mussten, gelang es einigen wenigen, jenen 210 des Reiseführers, sich ein eher gutes, sehr privilegiertes und vor allem ungewöhnlich freies Leben zu erarbeiten. Franco war so etwas wie die Königin unter ihnen. Als Tochter einer Kurtisane war sie, wie es üblich war, schon früh zu diesem Beruf erzogen worden, der es ihr ermöglichen sollte, unabhängig zu bleiben und sich ihr Leben zu verdienen. Sie hatte lesen und schreiben gelernt, denken, singen, geistreich sprechen. All die Dinge, die normalen Mädchen verwehrt wurden, weil man meinte, dass sie es ja doch nicht brauchten. Die Kurtisane hingegen machte daraus ihre Kunst. Schließlich sollte sie die Männer nicht nur körperlich, sondern auch geistig unterhalten. Veronika machte das offenbar so gut, dass sie zur begehrtesten Frau Venedigs wurde, in illustren Kreisen verkehrte, an Festen und an intellektuellen Diskussionsrunden teilnahm und eine Zeit lang selbst solche Treffen veranstaltete, wenn man so will, in der Manier früher Salons. Sie schrieb und veröffentlichte, wurde von Tintoretto gemalt, bewegte sich frei in der damals so aufregenden und reichen künstlerischen Szene der Inselstadt. Natürlich musste sie dafür einen Preis zahlen. Natürlich verkaufte sie sich und ihren Körper für diese vermeintliche Freiheit. Und natürlich darf man die Situation nicht verklären. Nur unterschied sie sich damit, wenn man es genau nimmt, nicht allzu sehr von anderen Frauen. Immerhin war die Ehe, wie Mary Wollstonecraft 100 Jahre später schreiben würde, nichts anderes als eine legale Form der Prostitution, ein Zwang, sich jemandem hinzugeben, den man womöglich weder begehrt noch liebt, nur um zu überleben. Frauen wie Veronika Franco, die stolz und groß auf ihren extravagant hohen Chopin wie auf Podesten mit beiden Beinen im Leben standen, wurden zumindest für ihr über das Schlafzimmer hinaus reichendes Talent und ihre einzigartige Stimme erkannt und gehört. Und vielleicht brachten sie den Männern, auf die sie aus dieser Position zwangsläufig ein paar Zentimeter hinabschauten, sogar ein paar Wahrheiten über die Frauen näher. Oder wie Tullia d'Aragona, eine andere berühmte Kurtisane, es einmal als Aufruf an ihre Kunden schrieb: Wenn Sokrates so weise und klug war, warum tut ihr es ihm dann nicht gleich? Ihr wisst, dass er alles mit seiner Freundin Diotima besprach und allerlei wunderbare Dinge von ihr lernte.